Moin, es geht los. Und wir starten heute mit einer kleinen Ansage von Elias vom Fachschaftsrat.
Vielen Dank. Genau, und zwar lädt euch der Fachschaftsrat recht herzlich ein, heute zu einem Minispielabend zu kommen. Das ist sehr spontan, ich weiß. Und kleiner Hinweis, es wird diesmal auch keine Karaoke geben, leider. Deswegen nur ein Minispielabend. Genau, einfach ein bisschen zusammenkommen, ein bisschen quatschen, ein bisschen Spiele spielen, warum nicht? Jetzt, wann das stattfinden wird, und zwar 16 Uhr hier im VSP 1, Seminarraum 1720. Ich weiß, es ist mega spontan, aber es wäre echt cool, wenn ein paar von euch vorbeischauen würden. Vielen lieben Dank.
Das war schon. Dankeschön. Ja. Danke. Danke, Elias. Danke für die Einladung. So, jetzt muss ich mich hier nur kurz wieder richtig verkabeln und so. Das kennen wir ja alles schon. Aber es ist alles soweit. Videos an, Audios an. Hallo am Video. Wenn Sie das rechtzeitig sehen, das Video, dann läuft der Spielabend wahrscheinlich gerade. Und dann können Sie noch hingehen, wenn Sie hier irgendwo rumlaufen. So. Moment. Ah, jetzt habe ich hier wieder das Problem mit dem T-Shirt. Mal sehen, wie es heute mit dem Ton ist. Ich habe immer noch nicht raus, mit welcher Kleidung das am besten funktioniert. Aber gut. Seriös, wie versprochen, und wir steigen direkt ein mit der Fortsetzung des Beweises von Satz 6, 22. Ich weiß nicht, warum es mir so schwer fällt, das ordentlich auszusprechen. Satz 6, 22. Es geht darum, Matrizen umzuformen mit Hilfe von Additionsmatrizen. In Teil A steht, dass es möglich ist, durch diese Umformungen eine untere Dreiecksmatrix zu erzeugen. Und der Rang bleibt gleich. Und in Teil B steht, dass es möglich ist, durch diese Umformungen eine Stufenform hinzukriegen. Und auch wieder, der Rang bleibt gleich. Und was ist letztes Mal passiert? Na, ungefähr das. Ich gehe mal an die... Ups. Das ist das Beispiel. Nein, ich möchte an die rechte Tafel gehen. Da haben wir uns schon ein bisschen was überlegt. Wir haben uns überlegt, dass wir mit Teil A beginnen. Teil B funktioniert genauso. Dann sage ich nachher auch einfach nur, das geht im Prinzip genauso. Wir müssen uns natürlich einfach nur überlegen, wie genau wir basteln, wie wir das systematisch machen können, sodass wir mit Induktion über die Größe der Matrix argumentieren können. Das ist die Idee. Wir haben eine N-Kreuz-N-Matrix in Teil A und wir wollen jetzt Induktion über N machen, also über die Größe. Induktionsanfang war N gleich 1, da ist nichts zu tun. Ab jetzt sei also N mindestens 2, der Satz sei für kleinere Matrizen richtig. Da steht jetzt alles nicht ordentlich da, sondern verkürzt, weil wir es letztes Mal nicht hatten. Und hier war die Bastelidee, bei der wir angekommen waren. Wir haben uns überlegt, dass man durch Anwendung von Additionsmatrizen das hinkriegen kann, dass in der Matrix in der ersten Zeile fast überall Nullen sind. Das ist ja wichtig für eine Dreiecksform, das brauchen wir. Wenn da überhaupt etwas steht, was nicht Null ist, dann steht das ganz links an der Stelle 1, 1, erste Zeile, erste Spalte. So, und ab Spalte 2 in der ersten Zeile soll überall die Null des Körpers stehen. Da haben wir uns überlegt, dass es geht. Und jetzt war der Witz, dass wir aus der Matrix, die so entstanden ist und die ich aktuell genannt habe, dass wir daraus jetzt eine Matrix ausschneiden, der Größe n-1 kreuz n-1, auf die wir Induktion anwenden können. Und wir machen das, indem wir die erste Zeile und die erste Spalte von A quer streichen. Dann entsteht eine Matrix, die ich A0 genannt habe. Das alles stand letztes Mal schon an der Tafel. Und es stand auch schon an der Tafel, dass man A0 per Induktion durch Multiplikation mit bla bla in eine untere Dreiecksmatrix überführen kann. So weit waren wir gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann habe ich schon so angeteasert, dass wir uns noch überlegen müssen, wie man die Bastelarbeiten, die man mit A0 macht, so mit A quer machen kann, dass der A0-Teil richtig umgebastelt wird. Und um zu illustrieren, wie das geht, habe ich ein Beispiel mitgebracht. Da steht links. Wenn das unsere Matrix A quer wäre, das heißt, wir haben uns um die erste Zeile schon gekümmert und hier vorne steht halt noch irgendwas, die erste Spalte ist uns so egal. Und jetzt haben wir hier dieses A0-Gedöns, was, wie wir sehen, noch nicht in Dreiecksform ist. Wir wollen also jetzt etwas tun. Und ich habe jetzt nur mal den ersten Schritt vollzogen, den man mit A0 machen würde, um daraus eine Dreiecksform zu machen. Und meine Intuition minus die zweite Spalte und addiert es auf die vierte. Also müssen wir gucken. 0 minus 0 ist 0. 1 minus 1 ist 0. Das ist gut. 2 minus 0 ist immer noch 2. Und 3 minus 1 ist 2. Und jetzt starren wir kurz auf den Teil, den er produziert. Und weil dasselbe passiert ist wie vorher, einmal kurz gucken, für mich sieht das gut aus. Und was im Rest der Matrix passiert, interessiert uns erstens nicht und zweitens passiert auch gar nichts. Denn hier oben haben wir ja vorher Nullen hergestellt, das heißt, da geht nichts kaputt. Das ist genau der Witz an dieser Operation. Und die erste Spalte wird gar nicht beachtet. Und Sie können dann sogar, wenn Sie wollen, sich noch die Additionsmatrizen hinschreiben und genau überlegen, wie vergrößere ich die jetzt auf die richtige Größe, wo kommen jetzt noch die zusätzlichen Einsen hin, damit die eine Additionsmatrix in die andere umgewandelt wird. Denn was nicht dran steht, ist, dass das da oben eine 3×3-Matrix ist und das hier ist eine 4×4-Matrix. Aber das wissen wir. Passt? Also funktioniert es mit dem Basteln. So kann man alle Bastelarbeiten, die man mit anderen machen möchte, mit der ganzen Matrix quer machen. Einfach nur, damit man immer die gleiche Matrix umformt. Aber in Wirklichkeit beziehen sich die Bastelarbeiten nur auf diesen Teil der Größe n Kreuz 1 minus n Kreuz n minus 1 Kreuz. Ah, das ist durcheinander. N minus 1 Kreuz n minus 1. Dann schreibt jetzt gleich weiter. Das wird nichts mehr hier mit der Kreide. Schau, hier kannst du mal rutschen, bitte. Ja. Haben war nur der erste Schritt. A0 ist jetzt noch keine Dreiecksmatrix. Wir sehen aber auch, dass wir nur eine weitere Umformung brauchen. Wir müssen nämlich noch einmal die zweite Spalte von der dritten Spalte abziehen, um auf Dreiecksgestalt zu kommen. Wir haben jetzt verstanden, wie man dann die entsprechende Bastelmatrix formt für A quer. Das heißt, wenn man diese Umformung dann mit A quer macht, dann hat man aus A quer insgesamt eine Dreiecksmatrix gemacht. Denn der A0-Teil, der rechts unten steht, ist in Dreiecksform. Die obere Zeile ist schon verarztet und der Eintrag ganz oben links stört die Dreiecksform nicht. Das heißt, dann sind wir fertig. Dann ist A quer multipliziert mit diesem ganzen Zeug, beziehungsweise dann ist A Stern, M1 Stern und so weiter, ohne Klammern, weil Matrixmultiplikation das Assoziativgesetz erfüllt die man Induktion anwendet und wie die Bastelarbeiten mit von der kleinen Matrix auf die große übertragen werden. Und bei Teil B mit der Stufenform, da sage ich jetzt, das geht im Prinzip genauso. Aber ich möchte das hinschreiben, das mache ich auch gleich, aber es gibt so eine Kleinigkeit, so einen Spezialfall, den wir uns kurz angucken sollten und den ich da schon kommentiert habe auf der Folie. Moment. Nur damit wir uns vorstellen können, wie es zu diesem Spezialfall kommen kann.
Thank you.
bzw. Stufenformsatz. Und dann gucken wir doch einfach mal. Also erst gucken wir mal, ob es noch Fragen gibt oder Anmerkungen dazu. Ja.
Ist irgendwie eine Eselsbrücke, oder wenn man sich das merken kann bei den Additionsmatrizen, was welcher Eintrag bei der 2,4 sein muss, im Sinne von, also mir ist es jetzt selber aufgefallen, dass ich bei der Übung analog dazu quasi 4,2 geschrieben hätte. Kann man sich das gut merken?
Ah, ja. Für mich ist es quasi... Für mich funktioniert es in Leserichtung, genau wie bei den Abbildungsmatrizen. Da könnte man ja auch durcheinander kommen, welche Basis wo steht. Und ich habe mir immer Notationen überlegt, die in Leserichtung funktionieren. Das heißt, bei der Abbildungsmatrix steht immer zuerst die Basis vom Startraum da und dann die vom Zielraum, weil ich mir so vorstelle, die Abbildung geht von links nach rechts. Aber das bin ich, das ist mein Gehirn. Und hier genauso. Zuerst kommt die Spalte, die benutzt wird, und dann kommt die Spalte, die verändert wird. Also wenn man es sagen würde in Worten, ist es vielleicht auch noch klarer. A24-1 ist die Additionsmatrix, die bewirkt, dass das -1-fache der zweiten Spalte auf die vierte addiert wird. Das heißt, zuerst kommt die, die benutzt wird, dann kommt die, auf die addiert wird. Und wenn man es in der Reihenfolge spricht, dann kommt halt das eine zuerst, das andere als zweites. Und ich finde, dass man das dann so also aussprechen. Das ist die Eselsbrücke. Ja, und sonst? Erstmal okay? Beispiel?
Beispiel.
Dachte ich jedenfalls. Da steht doch ein Beispiel. Ach so, das ist eins, was hier nicht steht, sondern was ich an der Tafel mache. Na, dann mal los. Und da ist noch Platz. Da ist noch Platz. Thank you.
multiplikative, eine additive Inverse der ersten Spalte auf die letzte. Also 1, 4, minus 1.
So. Erste Spalte von der letzten abziehen. Okay, dann geht die 1 da oben weg und dann den Rest kümmern wir uns später. Dann verarzten wir jetzt noch die dritte Spalte, das machen wir da. Mach ich direkt mit. Haben wir noch keine Stufenform. so, und jetzt könnte man sogar, also wenn man ganz streng sein will und wirklich zu einer Stufenform kommen will, dann könnte man hier noch die letzte Umformung machen, damit man hier einen Nullspalt bekommt. Das habt ihr jetzt nicht gemacht, wenn man da schon wieder kommt. Okay? Das wäre immer so. Daran zwei Drittel. Zwei Drittel. Okay. Wir kommen dazu, wie man alles, was wir jetzt besprochen haben, benutzen kann, um zu prüfen, ob eine Matrix invertierbar ist und um gegebenenfalls das Inverse dabei auch schon mit auszurechnen. Und hier steht jetzt total viel. Der Beweis ist kurz, weil eigentlich alles da steht. Und dann kommt gleich ein Beispiel. Und so richtig genießen kann man das dann, wenn man mal ein Beispiel gerechnet hat. Jetzt müssen wir uns einmal theoretisch dadurch fummeln und dadurch sprechen, was da eigentlich geschieht. Und wir müssen irgendwie im Hinterkopf behalten, was die ganzen Umformungen machen, damit wir glauben, dass dieses Verfahren auch wirklich funktioniert. Das ist nämlich das Nächste. So, das im Beweis hinzuschreiben ist das eine. Aber es gibt Umformungen, bei denen ich zumindest die einmal wirklich sehen muss, um zu glauben, dass es wirklich genauso funktioniert, wie wir es behaupten. Wir haben eine quadratische Matrix über K, also eine, von der man überhaupt sinnvoll oder bei der man sinnvoll die Frage stellen kann, ob die invertierbar ist. Und jetzt beginnen wir in unserem Verfahren so, dass wir die Matrix umformen zu einer unteren Dreiecksmatrix. Wir wissen, dass das geht wegen des Satzes, den wir gerade besprochen haben. Das ist also der erste Schritt. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir ja so eine Dreiecksform, bei der wir jetzt auf der Diagonale gucken können, was da steht. Rechts oberhalb davon ist sowieso alles 0, links unten interessiert uns für den Moment nicht. Wir gucken uns die Diagonaleinträge an und jetzt steht hier die erste Behauptung. Man kann nämlich an den Diagonaleinträgen erkennen, ob die Matrix invertierbar ist. In dem Moment, wo wir Dreiecksform haben, kann man das erkennen, und zwar daran, ob da irgendwo eine 0 steht. Wenn auf der Diagonale alles, was da steht, von 0 verschieden ist, in der Dreiecksform wohlgemerkt, dann ist die Matrix invertierbar. Hier steht es andersrum formuliert. Falls mindestens einer der Einträge auf der Diagonale 0 ist, dann ist die Matrix nicht invertierbar. Und man kann, wenn man sich das einmal so vor dem geistigen Auge vorstellt, wie die Vektoren aussehen in den Zeilen, dann kann man sich auch genau vorstellen, wo der Rang kleiner wird und warum dann die Matrix nicht vollen Rang haben kann und deswegen nicht invertierbar sein kann. Sehen wir später in Beispielen. Wenn die ganzen Diagonaleinträge von 0 verschieden sind, alle miteinander, dann ist die Matrix invertierbar und dann lohnt es sich weiterzumachen. Das steht in B. Und wir machen weiter, indem wir jetzt weitere Additionsmatrizen anwenden, um insgesamt auf eine Diagonalform zu kommen. Das heißt, wir machen jetzt alles so wie vorhin, aber anstatt uns um die Ecke rechts oben zu kümmern, dass da alles 0 wird, kümmern wir uns um die Ecke der Matrix, die links unten ist, und machen da alles zu 0, sodass eine Diagonalmatrix rauskommt. Und dann ist der Witz, dass man sich jetzt diese Diagonaleinträge anguckt, deswegen haben die auch Namen, D1 bis Dn, die sind ja alle von 0 verschieden. Das heißt, die haben im Körper jeweils ein multiplikatives Inversus. Und dann kann man sich Matrizen hinschreiben, die so sind, dass durch Multiplikation damit diese Diagonaleinträge alle zu 1 werden. Das heißt, man wandelt in mehreren Schritten die Matrix, mit der wir angefangen haben, zur Einheitsmatrix um. Das passiert dann. Nochmal, erster Schritt, untere Dreiecksmatrix. Gucken, was auf der Diagonale los ist. Dann sind wir vielleicht schon fertig, schade, wir sind nicht invertierbar. Oder wir machen weiter, Diagonalmatrix, und dann durch Multiplikation die Einheitsmatrix hinbasteln. Und dann steht da, dass wenn man all diese Rechenoperationen quasi rückwärts hinschreibt, alle in der umgekehrten Reihenfolge, und wenn man das auf die Einheitsmatrix anwendet, dass man dann das Inverse von A ausgerechnet hat. Und dass das stimmt, das sehen wir mit einer einfachen kleinen Rechnung. Aber der Witz ist, wie gesagt, ist live in Aktion zu sehen, wie man nämlich diese ganzen Umformungen macht und wie dann auf magische Weise die inverse Matrix entsteht. Das ist ganz cool, das gucken wir uns gleich an. Ein paar Worte zum Beweis. Da fürchte ich, dass ich ein bisschen wischen muss. Wir sind rechts. Genau. Da ist unser Sätzchen. Oh, und jetzt bin ich klar, dass ich das gemacht habe, was Sie nämlich ja so machen. Nämlich Antwort hinschreiben, aber keine Antwort hinschreiben. Moment. Das möchte ich jetzt schreiben. Das nervt mich schon gerade. Moment, ich muss mal kurz mein Kabel irgendwie. So. So. Und ich habe auf die Tafel umgeschaltet, okay? Dann gehe ich jetzt gleich wieder zur anderen. So. Fangen wir an mit der Behauptung, die in A steht. Und wir machen zuerst eine allgemeine Bemerkung. Das, was da zu Beginn passiert, nämlich, dass wir in eine untere 3-Matrix umformen, das passiert rangneutral. Der Rang verändert sich dabei nicht, das steht in Satz 622. Und da verwende ich die Bezeichnung dort. A ist die Matrix, mit der wir anfangen, und die Matrix nach den ersten Bastelschritten ist D, D wie Dreiecksmatrix. Wenn wir das Erzeugnis betrachten und immer einen Vektor mit dazu nehmen, dass es da dann eine Stelle gibt, wo nichts Neues dazukommt, einfach weil da auf der Diagonale an der Stelle eine 0 steht. Das heißt, in dem Fall, wie es da in A steht, sehen wir, dass der Rang von der Dreiecksmatrix nicht voll ist. Das ist die Matrix, an der man das sehen kann. Und deswegen ist dann der Rang von A nicht voll, deswegen ist A nicht invertierbar. Und wenn Sie es nicht sehen, dann kurz beschweren, dann kann ich Ihnen schon mal Beispiele malen. Ich sehe gerade keine Beschwerde, aber Sie können sie ja später noch an mich wenden damit. Dann kann ich nochmal Beispiele schreiben. In Fall A ist der Rang von B kleiner als N, wegen dieses Nulleintrags auf der Diagonale. Und deswegen ist dann auch der Rang von A kleiner als N. Und jetzt muss ich noch was zitieren. Und zwar Lemma 6.15. Da steht drin, dass voller Rang gleichwertig ist mit invertierbar. Dann haben wir den ersten Teil des Satzes erledigt. Jetzt kommt der zweite Teil, also das, was in B steht. Die andere Behauptung, die da jetzt noch steht, ist, dass wir das Inverse von A ausrechnen können in der Weise, wie das da steht. Der Rest sind ja einfach nur Beschreibungen, wie wir irgendwelche Umformungen machen und was die Matrizen bedeuten, die da stehen. Also schnappe ich mir jetzt mal diese Matrix hier, die, und nenne sie C und zeige, dass wenn ich die mit A verknüpfe, das nicht anders macht. Dieses Ungetüm. Wir fangen mit der Einheitsmatrix an. Und jetzt kommen alle Bastelmatrizen, die wir benutzt haben, in der Reihenfolge da so hingeschrieben, so wie wir die verwendet haben. Also erstmal die Leute, die wir gebraucht haben. Ups, da steht ML. Ja, bis ML gehen wir für die erste Dreiecksform. Und bis mk gehen wir für die gleichzeitig noch andere Dreiecksform, also bis zur Diagonalmatrix, da bin ich jetzt schon. Also irgendwo hier in der Mitte war die Dreiecksmatrix. Jetzt geht es weiter bis zur Diagonalmatrix. Und dann kommen auch diese Matrizen, die bewirken, dass die Diagonaleinträge zu 1 werden. Das sind diese Ds. Und wir schauen uns A Stern C an.
Gruppen.
Möchte ich das schon machen? Nee, möchte ich nicht. Weil da ja nur die Gruppeneigenschaft hilft uns, um zu sehen, dass wenn wir eine Matrix haben, die sich wie die Inverse verhält, die da drin liegt, dass es dann die eindeutig bestimmte Inverse ist. Aber da wird es halt warten, dass wir bei A. Doch, wir wissen, dass es drin liegt. Da oben steht es. In B ist mit dem gleichen Wenn A invertierbar. Ja. Das heißt, A liegt schon in GLMK und es ist eine Gruppe mit der Matrixmultiplikation. Genauso gilt das, weil, ich muss das nämlich gar nicht rechnen, sondern ich kann mit der Gruppe argumentieren. Hey, weil A in GLMK liegt und das eine Gruppe ist. Und ich werde Sie gleich nochmal da durchquatschen mit etwas weniger Enthusiasmus und etwas mehr Klarheit. Keinen Augenblick. Wie versprochen, gucken wir uns das jetzt einmal in Action an. Aber ich möchte schauen, ob Sie noch Fragen haben. Grundsätzlich dazu, wie der Satz angewandt wird, zum Beispiel. Brauchen Sie da noch was? Ja?
Das ist keine richtige Frage, sondern eher eine Anmerkung, dass A
falsche Nummer? Das können wir sofort überprüfen, Anblick. Und es ist tatsächlich sehr gut möglich, dass ich mich da verguckt, verschrieben, was auch immer habe. Ja, Sie haben völlig recht.
Klammer 615, Dankeschön. In Klammer 615 steht, und es steht auch wirklich nur ganz kurz da, die Matrix ist invertierbar, genau, wenn man es vorhin dran hat. Das ist 615. Das ist also das gleiche Dilemma, aber ein anderes. Danke.
Und ja, Korrekturen sind natürlich auch erwünscht, also Fragen, Anmerkungen, Korrekturen. Noch irgendwas? Nö. Rechnen wir. Rechnen wir los. Rechnen wir los. Ja, man kann auch Tauschmatrizen benutzen. An vielen Stellen können wir bei unseren Rechenoperationen auch Tauschmatrizen benutzen und das macht es manchmal schneller und einfacher und da muss man einfach nur gucken, ändert sich was. Thema Rang, Tauschmatrizen ändern nichts, weil sie invertierbar sind. Thema irgendwie die Umformung schneller machen zur Dreiecksmatrix, weil man eine Inverse berechnen möchte. Alles kein Problem, man muss die Umformung dann halt nur auch mit auf der anderen Seite machen, mit der Matrix, aus der man die Inverse basteln will. Es gibt eine Stelle in der Vorlesung, wo mal wichtig wird, dass man Tauschmatrizen nicht braucht. So, man kann sie verwenden, es geht manchmal schneller, aber man braucht sie nicht. Und es gibt eine Stelle in der Vorlesung später beim Thema Determinanten, wo ich darauf hinweisen werde, und weil wir das alles mit Additionsmatrizen machen können, bla. Das kommt dann und dann werden wir uns gemeinsam an diesen Moment erinnern, wo ich das nochmal gesagt habe. Und wenn Sie unsicher sind, also wenn zum Beispiel in der Übungsaufgabe steht, wandeln Sie Matrix bla mit Hilfe von Additionsmatrizen an der Dreiecksmatrix um, dann ist es halt so gemeint. Aber wenn da einfach nur steht, formen Sie das um mit Bastelmatrizen, dann dürfen Sie auch Tauschmatrizen verwenden. Okay, hier ist ein Beispiel, das mal zeigen soll, wie man auf Invertierbarkeit prüfen kann und wie man dann gegebenenfalls auch eine inverse Matrix, die inverse Matrix finden kann. Und das ist jetzt ganz klein und ganz niedlich. Wir können gleich an einer größeren Matrix nochmal gucken, wenn Sie das wollen, was da unterwegs schief gehen kann. Aber erstmal schauen wir. Und wir gehen einfach durch das Verfahren durch, was in Satz 623 steht. Da steht ja, man soll sich zuerst die Matrix schnappen und soll eine untere Dreiecksmatrix daraus basteln. Das ist hier nicht so wahnsinnig schwierig, denn das Einzige, was stört, ist diese kleine 2 rechts oben. Ich mache also eine Spaltenumformung. Ich addiere einmal die erste Spalte zur zweiten. Und dann kommt eine neue Matrix raus. Und ja, die ist auch richtig ausgerechnet. Minus 2, 0, 3, 2. Die hat jetzt schon Dreiecksform. Die ist halt ganz niedlich. 2 kreuz 2. An dieser Dreiecksform können wir ablesen, dass die Matrix invertierbar ist. Da können wir jetzt hingucken auf die Diagonaleinträge, aber die Matrix-Profis sehen wahrscheinlich schon, ja, ich sehe auch sofort, dass der Rang voll ist. Klar, es ist invertierbar. So, je nachdem, wie Sie drauf gucken, sehen Sie das jetzt. Und jetzt können Sie dem Verfahren weiter folgen, um die Inverse wirklich auszurechnen. Das heißt also, dass Sie jetzt nochmal mit einer Additionsmatrix basteln, um eine Diagonalmatrix zu kriegen. Und jetzt habe ich dahin geschrieben, die gleichen Umformungen mit der Einheitsmatrix I2 ergeben irgendwas. Und jetzt brauche ich die Tafel. Nein! Jetzt brauche ich die Tafel. Da ist er. Bist du noch heil? Ja. Und die Kreide ist auch heil. Ich möchte nämlich zwei verschiedene Schreibweisen anbieten, wie man, wenn man da jetzt so rumrechnet, das aufschreiben kann, sodass andere Menschen das verstehen. Betonung auf, sodass andere Menschen das verstehen. Möglichkeit 1. Ich mache erstmal. Ich bleibe jetzt mal bei den Bezeichnungen hier in dem Beispiel. Möglichkeit 1. Ich rechne mit A alles bis zum Ende durch, bis ich bei der Einheitsmatrix angekommen bin. Das heißt, ich mache A Stern A 1, 2. 1 Stern A 2 1 minus 1 war es, glaube ich. Nee. Minus 3 halbe war es. So. Jetzt bin ich bei der Diagonalmatrix angekommen im Beispiel. Wir verfolgen einfach weiter, was im Beispiel gerechnet wird. Jetzt bin ich bei der Diagonalmatrix und jetzt brauche ich diese Matrizen D1 und D2, die dafür sorgen, dass ich auf der Diagonale die Einträge zu 1 machen kann. Das heißt, ich habe da Sachen, die aussehen wie die Einheitsmatrix, Nur an einer Stelle steht immer das multiplikative Inverse von dem, was ich gerade verändern möchte. Gesundheit, also D1 und D2, so wie es im Beispiel definiert ist. Und wenn ich das alles ausgerechnet habe, untere Dreiecksform, Diagonalgestalt, erster Eintrag wird zu 1, zweiter Eintrag wird zu 1, dann kommt die Einheitsmatrix raus. Und jetzt schreibe ich hin, wie ich die gleichen Umformungen mit der Einheitsmatrix mache. Das habe ich hier jetzt immer so zwischendurch gemacht. Aber das kann ich natürlich auch systematisch einmal so untereinander schreiben, damit man es besser nachvollziehen kann. Und dann schreibe ich das hin. Und jetzt gucken wir mal ins Beispiel, was rechnen wir denn da die ganze Zeit? Na, wenn ich mit der Einheitsmatrix anfange und dann die beiden Umformungen mache, die durch die beiden Additionsmatrizen entstehen, dann steht die Matrix da in der Mitte, die erste mit den Brüchen, also minus 1/2, 1, minus 3/2, 1. Das ist die Matrix, die entsteht aus der Einheitsmatrix, wenn ich diese beiden Additionsmatrizen da drauf werfe. Und dann kommen noch diese beiden Matrizen, D1 und D2. Und dann kommt eine Matrix raus, die ich da unten wieder C genannt habe. Genau wie im Satz. Schreibe ich die noch einmal ab. Ein Viertel. Ein Halb. Drei Viertel, ein Halb. Also, einfachste Möglichkeit, hier ist eine Matrix, prüfen Sie, ob die Matrix in welchem Thema ist und berechnen Sie gegebenenfalls die inverse Matrix. So. Dann überlege ich mir, was die Behauptung wäre.
von der Zettel an und mache die Umformung bis zur Dreiecksgestalt, um zu gucken, ob die Matrix invertierbar ist. Wenn ich jetzt sehe, sie ist nicht invertierbar, dann weiß ich, meine Behauptung ist, die Matrix ist nicht invertierbar. Beweis: folgende Umformung zeigen, dass diese Dreiecksmatrix, die offensichtlich nicht vollen Rang hat, da entsteht. Fertig, Satz 6, 23. Zweite Möglichkeit, es kommt raus, dass die Matrix vollen Rang hat und dass sie invertierbar ist. Dann mache ich auf meinem Nebenrechnungszettel die Rechnung irgendwie so weit, dass ich ein Gefühl dafür habe, was da passiert. Schreibe als Behauptung hin, die Matrix ist invertierbar und die Inverse ist. Dann schreibe ich die Matrix hin. Und dann Beweis, zeige ich die Umformung. Das heißt, ich schreibe so einen Satz wie, ich benutze das Verfahren aus Satz 623 und dann schreibe ich irgendwie verständlich meine Rechnung hin und der Satz sagt dann, dass das funktioniert. Ich muss es nicht nochmal extra begründen. Ich muss nur die Rechnung nachvollziehen. Ist es irgendwie hilfreich? Ergibt es Sinn? Deswegen gibt es diesen Satz. Weil man sonst halt immer nochmal begründen muss, warum funktioniert das, warum ändert sich der Rang nicht, bla 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 bla. Und jetzt muss man einfach nur dem Verfahren folgen und dann kann man mit dem Satz argumentieren und man muss nichts mehr selber machen, Hauptsache die Rechnungen sind verständlich. Und ja, das ist Hauptsache die Rechnungen sind verständlich, ne? Ja, aber das kriegen wir hin, das können wir üben. Das so aufzuschreiben, dass man das verstehen kann. Einverstanden? Was ich dann am Ende immer gerne nochmal mache, aber das sage ich ja jedes Mal bei diesen Sachen, ich mache immer nochmal einen Test. Weil das gerne passiert, gerade wenn die Matrizen größer werden oder die irgendwie nervig sind, so mit nervigen Einträgen, dass ich dann doch irgendwo mal einen Vorzeichenfehler habe. Deswegen gucke ich am Ende immer nochmal nach. Ich mache den Test dann auch nur in eine Richtung, weil ich wegen Gruppengedöns weiß, dass das reicht. Und dann habe ich hoffentlich richtig gerechnet. Deswegen steht hier nochmal der Test zur Sicherheit. Ich möchte empfehlen, den auch wirklich jedes Mal zu machen. Möchten Sie jetzt noch irgendwo was zusätzlich sehen? Wer braucht nochmal ein Beispiel dafür, wie man sieht, was da passiert, wenn die nicht invertierbar ist, was da schief geht oder irgendwas anderes? Sagen Sie mal kurz, was Sie noch brauchen zu diesem Thema. Okay, Sie sehen halbwegs zufrieden aus, ein bisschen müde. Ich frage deshalb, weil, wie Sie sehen, das Kapitel zu Ende ist. Nein! Matrizen bleiben unsere Freunde, aber das Kapitel ist zu Ende. Es gibt einen Rückblick natürlich, eine Podcast-Folge zu Kapitel 6 mit den ganzen Matrizen. Aber natürlich kann ich Sie nicht in die Vorlesungsfreizeit entlassen, ohne über lineare Gleichungssysteme zu sprechen. Also, gucken wir, was mit linearen Gleichungssystemen los ist. Oder auch LGS, wie Sie schon gesehen haben. LGS für lineares Gleichungssystem und wir gucken uns mal in einem kleinen Beispiel an, warum diese ganze Theorie, die wir hier gerade entwickeln, überhaupt was mit linearen Gleichungssystemen zu tun hat, und zwar in die andere Richtung. Jetzt gerade ist es doch häufig so, dass wir, um in unserer Theorie weiterzukommen und Fragen beantworten zu können, lineare Gleichungssysteme lösen müssen. Und dann machen wir das im Prinzip noch so wie in der Schule, mehr oder weniger erfolgreich. Und dann kommt irgendwas raus und dann arbeiten wir damit weiter. Jetzt drehen wir das um. Jetzt werden wir gucken, wie unsere Theorie uns dabei hilft, lineare Gleichungssysteme zu lösen, beziehungsweise etwas über die Lösbarkeit zu sagen. Das heißt, wir kriegen jetzt den theoretischen Blick darauf. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen staunen werden später, denn wenn man das ein bisschen verstanden hat, dann kann man sich selber, und da gucke ich jetzt unter anderem die an, die Lehrer oder Lehrerin werden wollen, man kann sich dann selber eine Million Aufgaben ausdenken mit ganz fein variierbarem Schwierigkeitsgrad und für die Schüler und Schülerinnen wird das wie Zauberei aussehen. Sie sehen halt sofort alles, sie müssen nicht rechnen. In vielen Fällen müssen sie nicht rechnen, sie sehen einfach Dinge. Und das ist dann die Magie für Leute, die nicht verstehen, wie das funktioniert. Gucken wir in einem kleinen Beispiel, was da los ist. Das ist links. Hier ist unser niedliches, kleines, lineares Gleichungssystem. Zwei Gleichungen, zwei Unbekannte. Die heißen hier x und y.
Und die beiden Gleichungen stehen da in so einer Weise, wie wir die vielleicht manchmal haben, wenn wir Linearkombinationen ausrechnen wollen oder so. Und jetzt ist die Frage, wie wird daraus lineare Algebra-Sprache? Ich mache mal einen Vorschlag. Ich schreibe mal ein Matrix hin. Indem wir die Koeffizienten der Matrix, die Koeffizienten des Gleichungssystems in eine Matrix schreiben und dann das Gleichungssystem wie Matrixmultiplikation interpretieren, können wir die Theorie von Matrizen, von Abbildungsmatrizen und so weiter, benutzen, um Aussagen zu machen über die Lösung. Das ist die Übersetzung, die wir brauchen, da in dem Beispiel. Und jetzt gucken wir uns an, wie das allgemein ist. Habe ich es halt schon gemacht? Da steht doch 2x plus 3y ist 10. Ach so, Sie meinen, weil es ein Spalt ist und keine Zeile. Ja, genau. Danke. Es ist ja eine Zeile. Ja, danke. Genau, aus irgendeinem Grund. Ja, genau. Der erste Eintrag in der Zeile ist das. Also 2x egal, ob Sie Kommata setzen oder nicht, ist es manchmal für die Lesbarkeit sinnvoll. Und an der Stelle bin ich ausnahmsweise mit der Notation dann nicht pingelig und erwarte nicht, dass Sie zwischen Zeilenvektoren von Matrizen und Vektoren aus dem entsprechenden K-Hoch irgendwas unterscheiden. Ja, danke, danke, das sind alles gute Hinweise. Also nochmal, die Idee ist, das, was in einem Gleichungssystem passiert, nämlich, dass wir nach reellen Zahlen suchen, die gewisse Gleichungen erfüllen, so aufzuschreiben, dass wir sehen, dass eine gewisse Gleichung in der Matrixmultiplikation vorkommt, richtig ist. Und die Frage ist dann, wie kann man das in den Kontext unserer Theorie einbetten, die wir gerade besprechen und in das, was wir alles über Matrizen wissen. So, einige technische Anmerkungen vorweg. Es gibt Gleichungssysteme, wo es mehr Variablen als Gleichungen gibt oder umgekehrt. Aber alles lässt sich zurückführen auf den quadratischen Fall, also gleiche Anzahl an Gleichungen und Variablen, indem man nämlich Folgendes macht. Möglichkeit 1, es gibt mehr Gleichungen als Variablen. Na, dann kann man einfach künstlich Variablen einführen und dann Gleichungen hinschreiben, wo alle Koeffizienten 0 sind, und das ist uninteressant, sodass dann die Anzahl wieder übereinstimmt. Und genauso andersrum, falls es nämlich mehr Variablen gibt, dann kann man einfach noch Gleichungen hinzufügen, die auch keinen Informationsgehalt haben. Das heißt, man kann eine Gleichung doppeln oder so. Und durch diese Tricks kriegt man es hin, dass man alles, was wir jetzt machen, immer zurückführen kann auf den Spezialfall quadratische Koeffizientenmatrix. Gleich viele Variablen mit Gleichungen. Das ist einfacher. Ansonsten müssen wir bei manchen Umformungen dann überlegen, haben die Matrizen die passende Größe, und das will ich nicht. Alles soll immer ein Kreuz n sein. Gucken wir weiter, das habe ich alles schon gesagt. Und hier kommt unsere neue Generalvoraussetzung. N-Gleichung N-Variablen heißt, wir brauchen jetzt immer so eine Zahl N. Wir brauchen einen Körper K, aus dem die Koeffizienten kommen, die im gleichen System stehen. Und wir haben gerade gesehen, wie man die Koeffizienten, die in dem gleichen System vorkommen, in den Gleichungen, in eine Matrix schreiben kann. Ab jetzt werde ich also mit solchen Koeffizientenmatrizen arbeiten. Und wir können ja nochmal kurz zurückgehen und verfolgen, wie das zusammenpasste. In der ersten Gleichung haben wir die Koeffizienten 2 und 3 stehen auf der linken Seite. Und damit das mit der Matrixmultiplikation so passt, müssen diese Koeffizienten in die erste Spalte unserer Matrix. Gesundheit. Also Abbildungsmatrizen, alles kommt in die Zeilen. Lineare Gleichungssysteme, alles kommt in die Spalten. Warum, das sehen wir gleich. Wenn Sie also die Gleichung durchgehen, dann können Sie immer auf der linken Seite die Koeffizienten ablesen und die in die Spalten der Matrix schreiben nacheinander. Die Sachen, die auf der rechten Seite stehen, die Ergebnisse, die rauskommen, die kommen dann in der richtigen Reihenfolge in einen sogenannten Ergebnisvektor, das kommt auch gleich. Und warum wir das mit Spalten machen, das möchte ich auch noch kurz erklären. Wir haben ja diese Basel-Matrizen, die Spaltenumformung machen. Das heißt, in Wirklichkeit manipulieren wir damit dann die Gleichung in unserem Gleichungssystem. Das ist die Analogie. Deswegen so, Spalten und Spaltenumformung. Kann man übrigens anders machen, aber dann ist die ganze Logik andersrum, dann brauchen wir bei den Abbildungsmatrizen auch alles andersrum, das heißt, man hat sowieso einmal Zeilen, einmal Spalten, und ich habe jetzt halt entschieden, Zeilen zuerst bei den Abbildungsmatrizen, Spalten bei den linearen Gleichungssystemen. Gucken wir uns die Notation weiter an. Wir haben also die Koeffizientenmatrix und wir haben gesehen, wie die entsteht. Wir haben einen Ergebnisvektor und wir haben gesehen, wie der entsteht. Und wie Sie hier auch sehen können, das war das mit den Kommata gerade, ich habe mir tatsächlich angewöhnt, beim Rechnen mit linearen Gleichungssystemen, dass ich bei dem Variablenvektor Kommata dahin schreibe, das heißt, ich schreibe den wirklichen Vektor, und genauso beim Ergebnisvektor, der ist ja in Wirklichkeit auch, wenn wir rechnen, eine Matrix mit einer Zeile, aber auch da schreibe ich Kommata hin, einfach um es lesbar zu machen, damit man nicht überlegen muss, wenn man konkrete Zahlen hat. Na, dann müssen wir noch sagen, was es heißt, dass man eine Lösung ist. Das haben wir in dem Beispiel auch schon gesehen. Ein Vektor der richtigen Größe, also aus dem richtigen K hoch irgendwas, heißt Lösung oder Lösungsvektor für unser lineares Gleichungssystem genau dann, wenn es stimmt, dass wenn man den einsetzt, dass dann eine richtige Gleichung entsteht. Also eine Gleichung, die wahr ist. Und dann können wir noch die Lösungsmenge hinschreiben. Als Lösungsmenge, und das ist dann eine Teilmenge von K hoch n, wenn die Koeffizientenmatrixgröße m kreuz n hat, als Lösungsmenge bezeichne ich die Menge aller Lösungen, also die Menge aller Vektoren aus K hoch n für die diese Matrixgleichung stimmt, wenn wir da die Koeffizientenmatrix und den Ergebnisvektor einsetzen. So, jetzt haben wir hier ganz viel Notation. Und wir werden wenn ich sie so angucke, habe ich das Gefühl, ich möchte erst im April das erste Lemma beweisen zum Thema Gleichungssysteme. Wir können ja das Lemma feiern und dann im April beweisen. Hier ist das Lemma. Denn die Fragen, die wir uns jetzt stellen, oh genau, wir spielen das Spiel, wir luschen ein bisschen, was passiert. Das machen wir. Wir beweisen jetzt nichts, aber wir luschen ein bisschen, was passiert. Denn in Kapitel 7 geht es eigentlich nur darum zu verstehen, wann sind die Dinger lösbar, sprich, wann ist die Lösungsmenge nicht leer? Und wenn sie lösbar sind, was für Informationen haben wir dann über die Lösungsmenge? Und da können Sie mir vielleicht weiterhelfen, denn ich denke, dass es Schulwissen ist. Was für verschiedene Möglichkeiten gibt es bei einem linearen Gleichungssystem, wenn wir über Lösbarkeit sprechen? Ich würde mal sagen, es gibt 3 Möglichkeiten und jetzt gucken wir, wie das zusammenpasst mit dem, was Sie wissen. Keine Lösung ist eine Möglichkeit. Was noch? Moment, oh, nebenan, ja, nächste Person. Es könnte unendlich viele geben, ja. Hat was mit dem Körper zu tun? Ich sag mal viele. Aber ja, manchmal sind es wirklich unendlich viele. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit.
Man kann konkret was ausrechnen. Also es gibt
genau eine Lösung.
Ja.
Genau. Konkret was ausrechnen kann man auch bei vielen Lösungen. Das lernen wir, wie das geht. Aber ja, das sind 3 Möglichkeiten, jedenfalls in meinem Kopf. Keine, genau eine oder viele. Und bitte aufpassen, viele heißt nicht immer unendlich viele, das hängt vom Körper ab, über den wir arbeiten. Aber in unseren Beispielen, wo wir die reellen Zahlen haben, da heißt es dann häufig keine, eine oder unendlich viele. Na, und Lemma 7.1 gibt uns ein erstes Kriterium dafür, dass wir überhaupt Lösungen haben. Und da benutzen wir jetzt Theorie, nämlich die Theorie von Matrizen, Zahlenräumen und so weiter. So, und anstatt zu beweisen, gucken wir jetzt, was als nächstes passiert. Als nächstes guckt man sich dann die Gleichungssysteme an, bei denen im Ergebnisvektor lauter Nullen stehen. Das ist zum Beispiel der Spezialfall, ganz anwendungsorientiert, dass Sie den Kern von einem Homomorphismus ausrechnen sollen. Wenn Sie sich erinnern, wie das geht, da werden irgendwelche Vektoren auf Null abgebildet, das heißt, Sie haben ein Gleichungssystem, in dem Sachen Null werden. Oder auch lineare Unabhängigkeit prüfen. Ne? Gleichungssysteme, bei denen auf der einen Seite lauter Nullen stehen, sind ein Spezialfall, in den wir ganz oft reinlaufen. Und dann wollen wir die Lösungsmenge kennen. Und auch da, ich meine, in dem Fall kann die Lösungsmenge nicht leer sein, denn 0 löst es immer. Aber die Frage ist noch, ist 0 die einzige Lösung oder gibt es viele? Und wie Sie gesehen haben, kann uns das ganz schön Kopfschmerzen machen. Beim Thema lineare Unabhängigkeit, da ist es noch irgendwie ganz okay, wenn 0 nicht die einzige Lösung ist. Wenn wir noch eine andere sehen, sind wir fertig. Aber beim Kernausrechnen, wenn ich genau wissen wollte, wie die Lösungsmenge aussieht, da wurde es dann schon ein bisschen schwieriger. Und deswegen ist dieses Kapitel so wichtig, weil wir nämlich jetzt lernen, wie das funktioniert. Und das Schöne ist, dass dann, wenn der Ergebnisvektor der Nullvektor ist, dass dann die Lösungsmenge nicht einfach nur eine Menge ist, die erstmal keine Struktur hat, sondern es ist ein Teilraum von K auf N. Das heißt, wir können Vektorraumtheorie darauf werfen. Und das wird sehr nützlich sein. Am Ende dieses Kapitels, ich beende gleich meine kleine Vorschau, aber ich möchte mich kurz ein bisschen freuen. Am Ende dieses Kapitels werden wir die Struktur von Lösungsmengen genau verstehen und wir werden mithilfe der erweiterten Koeffizientenmatrix Sätze beweisen können wie den hier, nämlich dass wir genau sagen können, wann ein lineares Gleichungssystem nur eine Lösung hat oder mehrere oder so. Das werden wir alles ganz genau bestimmen können. Das heißt, Kapitel 7 klärt quasi alle unsere Fragen über lineare Gleichungssysteme. Und was Sie am Ende können, wenn Sie da dabei bleiben bei diesem Kapitel 7, was Sie am Ende dann können, ist das, was ich die ganze Zeit mache, wenn ich für Sie haufenweise Beispiele mir überlege oder Übungsaufgaben stelle. Dass Sie sich nämlich so ein Pool an Matrizen, Vektoren und Gedöns und Abbildungen hernehmen und dann durch kleine Variationen und kleines Wackeln verändern, was passiert. Sie haben ein Gleichungssystem mit genau einer Lösung. Sie wackeln ein bisschen, es gibt keine. Sie wackeln ein bisschen, es gibt viele. Das heißt, aus einer Aufgabe entstehen 10. Das ist so ein bisschen der Witz, dass das dann später geht. Haben Sie jetzt schon irgendwelche Fragen oder Anmerkungen dazu? Wir können auch weiter luschern, aber das Wesentliche habe ich Ihnen gezeigt. Ja?
Sie haben jetzt Computern lösen LGS genau dann, wenn können die diese Zeile, die da steht, nochmal interpretieren?
Kann ich machen, genau. Ich gehe mal darüber. Das ist die linke Tafel. Wenn wir ausrechnen, was hier steht, dann steht da ja. Auszurechnen? Na, ich habe halt keine konkrete Lösung hingeschrieben, das ist wahrscheinlich das Problem. Es ist mir halt auch egal. Ich will nur zeigen, wie man von der einen Schreibweise zur anderen kommt. Ich bin an einer konkreten Lösung jetzt gerade gar nicht interessiert.
Okay.
Ja. Wir können kurz überlegen, ob wir eine sehen. Ne, durch hingucken sehe ich keine, aber ich kann ja gleich nochmal hingucken. Soll ich einfach quasi im Vorgriff schon mal ein, zwei Aufgaben, ein, zwei Podcast-Völkchen dazu machen, damit Sie sich sofort vorstellen können, wie diese Schreibweise sich dann in reale Lösbarkeitsfragen übersetzt? Wäre das eine Idee, damit Sie schon mal eingestimmt sind, wenn wir dann damit starten? Oh, so vorsichtiges Nicken, okay, schreibe ich mir das auf. Also einfach noch ein konkretes oder Beispiele zur Schreibweise. Darum schien es ja irgendwie zu gehen, die Schreibweise zu verstehen und zu interpretieren, aber auch mal eine konkrete Lösung auszurechnen und dann zu gucken, wie das aussieht. Ja, genau. Diese Rechnung braucht man später zum Testen. Wir haben dann so Verfahren, wie man auf Lösungen kommen kann oder wie man sieht, wie die Lösungsmenge aussieht. Das ist dann später das Gaußsche Eliminationsverfahren, das manche von Ihnen schon kennen. Aber auch da mache ich am Ende immer einen Test. Und die Rechnung da ist genau die Testrechnung, bei der man guckt, ob es passt. Hilft Ihnen das weiter? Vielleicht ein bisschen. Ich mache Beispiele dazu. Beispiele zu konkreten Lösungen und Testrechnungen. Es müsste ja auch eigentlich kommen, denn hier ist die Theorie, hier sind Beispiele und da Satz 7, 8 ist es schon, das Gaußsche Eliminationsverfahren. Und dann kommen einfach mehrere Seiten lang nur Beispiele, wo wir das durchrechnen und durchrechnen und durchrechnen. Und danach können wir das dann, wenn man uns nachts weckt. Gut, was brauchen Sie jetzt noch? Haben Sie jetzt gerade noch eine Frage oder eine Anmerkung oder einen Wunsch? Ich bin hier gerade so am Schreiben. Sehe ich gerade nicht. Dann muss ich jetzt kurz überlegen, was ich so an Ansagen habe, was noch mit aufs Video soll. Augenblick. Naja, ich werde so eine Rückblick- und Ausblickfolge machen. Und in der Folge kann ich dann auch mal verschiedene Dinge ansprechen und nochmal Danke sagen und so. Das mache ich also alles dann, das mache ich nicht jetzt. Und alle, die wollen, können sich das dann anhören. Und alle, die das nicht wollen, hören sich das halt nicht an. Dann sage ich einfach nur Tschüss und Danke und bis im April. Ne? Dann sind wir jetzt inhaltlich fertig. Und ich mache alle Aufnahmegeräte aus. Tschüss, wir sehen uns.